Hallo zusammen, hier ist die Dortmund-Woche und das Schöne an unserem Podcast ist, es gibt immer relativ viel zu sprechen. Ich glaube nicht, dass wir allzu häufig schon Folgen aufgezeichnet haben, in denen wir uns hätten über Themenarmut beklagen müssen. Womit ich jetzt nicht gesagt werde, dass es ausnahmslos positive Themen in Bezug auf den BVB sind. Aber immer viel Dynamik drin und das gilt auch für die heutige Ausgabe. Und darüber, muss ich sagen, freuen wir uns, glaube ich. Hallo Manni Sedelbauer.
Hallo Olli, hallo an euch da draußen. Na klar freuen wir uns. Wenn ich aus dem Fenster hier gucke, bei mir in Köln, Olli, strahlend blauer Himmel. Wie sieht es bei dir in Dortmund aus?
Auch.
Gestern war es da sehr, sehr schön.
Ja, ich weiß, ich habe dich ja gesehen aus dem warmen Studio, kann man ja gar nicht sagen, der Doppelpass-Sendung, wo ich da saß im Foyer des Hilton Hotels am Münchner Flughafen. Ich habe dich gesehen, du standst draußen, tatsächlich, der Himmel war relativ blau, hat man ja auch nicht so häufig im Ruhrgebiet, aber du wirktest auch so, als ob du ein klein bisschen gefroren hast, oder hat der Eindruck getäuscht?
Das war richtig, richtig kalt. Ich war ja gestern aus vermutlich für euch alle bekannten Gründen schon relativ früh in Dortmund-Brakel, weil wir auf einen gewissen Herrn Kovac gewartet haben. Und ich war dann relativ lange draußen, weil wir natürlich auch noch geguckt haben, okay, welche Spieler kommen zuerst, wann kommen die wann kommt der Sportdirektor, wann kommen die Geschäftsführer und so weiter und so fort. Und dann war es irgendwie nur noch so eine halbe Stunde bis zur Schalte in den Doppelpass, wo wir ja sozusagen zusammen unser Debüt gefeiert haben, Olli. Also du warst schon öfter, ich war schon öfter geschaltet, aber so zusammen waren wir eigentlich noch nie, ne? Also volle Dortmund-Wochen-Power. im Doppelpass. Und da war es dann auch echt richtig, richtig kalt. Also ich war dann so ein klein wenig auch froh, als ich dann danach so, ja, am frühen Nachmittag im Auto saß, mit Sitzheizung, Lenkradheizung habe ich sogar auch das erste Mal angemacht, was es nicht alles gibt. Und ja, habe mich im Auto dann wieder wohler gefühlt.
Wann bist du da aufgeschlagen gestern in Dortmund?
Also ich war ja noch in Heidenheim tags zuvor und habe, jetzt mal den kleinen Fehler gemacht. Ich bin morgens hingefahren und danach wieder zurück und das war dann schon auch ein ganz schöner Ritt. Also irgendwie so fünf Stunden nach Heidenheim, Spiel, dann hattest du natürlich noch Interviews, dann schreibst du noch einen Artikel. Dann war ich so um 0 Uhr, glaube ich, zu Hause und dann war ich ab, was war's? Kurz nach 7, glaube ich, in Brakel. Und zwei Kollegen standen aber auch schon dort. Also ich war nicht der Erste.
Lass mich raten, die Kollegen der Ruhrnachrichten waren wahrscheinlich schon
da. Korrekt, korrekt. Ja, liebe Grüße an der Stelle.
An der Stelle muss man wirklich sagen, also die kennen überhaupt keinen Schlaf, besonders in solchen turbulenten Zeiten. Dann sind die quasi permanent am Trainingsgelände in Brakel. Ja, ich hatte auch nicht besonders viel Schlaf. Ich war ja am Samstagabend noch für Sport 1 unterwegs auf Schalke beim Spiel gegen Magdeburg. Dann, wie gesagt, paar Stunden Schlaf und dann relativ früh am Sonntag früh von Düsseldorf nach München geflogen. Aber wie gesagt, ich hatte den Vorteil, dass ich da wenigen im Warmen gesessen habe. Ja, dann ist er ja gekommen, Niko Kovac, und damit soll bei Borussia Dortmund ja eine neue Ära beginnen.
Habe ich von einem halben Jahr auch schon mal gehört.
Ja, diese Formulierung wird relativ häufig benutzt. Oftmals endet die Ära, wie jetzt im Fall Nuri Sahin, zumindest seine Cheftrainerzeit, dann nach nicht mal einem halben Jahr. Trotzdem, worauf ich hinaus wollte, er ist gekommen, aber zunächst war nicht so richtig informiert, wo er hinkommen musste, Manni, ne? Der Niko Kovac.
Ja, ja. So ist es. Also ihr müsst euch vorstellen, ihr kennt vielleicht auch das Gelände dort beim BVB, da ist dann die Sportgeschäftsstelle und eigentlich sind die Trainingsplätze ja dahinter. Also da muss man eigentlich noch so durch ein kleines Tor fahren und dann geht es direkt an die Trainingsplätze und zu der Unterkunft direkt am Trainingsplatz. Und da ist eigentlich für uns Medienvertreter und auch für die Fans eigentlich am Gittertor Schluss. Und es kamen dann so nach und nach Autos, Mitarbeiter und irgendwann haben wir dann eben den schwarzen Mercedes gesehen, wo man ahnen konnte, dass das Niko Kovac ist, der sich übrigens von seinem Bruder hat vorfahren lassen, also von Robert Kovac, seinem Co-Trainer. Hinten auf der Rücksitzbank saß noch Filip Tapalovic, der zweite Co-Trainer von Niko Kovac. Und dann sind sie eben nicht durch dieses Gittertor gefahren, sondern sind auf diesen öffentlichen Parkplatz vor der Geschäftsstelle gefahren. Und für, ja, ich sage jetzt mal, für ein paar Fotografenkollegen überwiegend war das natürlich ein gefundenes Fressen, weil die dann ausgestiegen sind und dann gab es natürlich ganz viele Fotos und dann haben die uns ganz, ganz lieb begrüßt, also das muss man auch an der Stelle sagen, haben uns einen guten Morgen gewünscht und waren dann so ein bisschen, ja, orientierungslos. Und als wir dann gesagt haben, naja, ihr müsst eigentlich da durch dieses Gittertor, haben sie gesagt, ah ja, okay, alles klar, dann steigen wir jetzt wieder ein und dann sind sie wieder weiter gesaust. Aber ja, also Eingang erstmal nicht gefunden, aber ich glaube dann den Platz auf den Trainingsplatz, den hat er auf jeden Fall gefunden. Gibt es auch ganz schöne Bilder von seinen ersten Gehversuchen in Dortmund-Barkel und das hat dann schon deutlich besser geklappt als die Anfahrt zumindest.
Ja, jetzt ist er also da, Niko Kovac.
Jetzt ist er da.
Auch offiziell vorgestellt werden, allerdings erst am Dienstagnachmittag um 15.30 Uhr. Wir zeichnen jetzt schon am Montagmittag auf. Am Dienstag wird natürlich auch mit Spannung erwartet, was sich bis dahin in Sachen Transfers noch getan hat. Heute am Montag Deadline Day, da kann ja für Borussia Dortmund noch was gehen. Da soll ja auch noch was gehen. Darüber werden wir heute sprechen. Wir werden darüber sprechen, was Niko Kovac beim BVB erwartet, was die Erwartungen an ihn sind natürlich. Und wir wollen zunächst aber noch mal ein klein wenig zurückblicken auf eine, ja, Ära kann man es dann wirklich nicht sagen, auf die Episode, die Mike Tullberg geschrieben hat in der Vereinshistorie von Borussia Dortmund. Am Samstag, du warst ja da, sein letztes Spiel als Interim-Cheftrainer beim ersten FC Heidenheim und es war der zweite Sieg für ihn, nachdem er ja zuvor in der Champions League gegen Schachtar Donetsk gewonnen hat. Das erste Spiel gegen Werder Bremen unter recht widrigen Umständen, ja 2-2, gab es ja einen relativ frühen Platzverweis gegen Niko Kovac. Und was natürlich haften geblieben ist von diesem letzten Spiel, das Mike Tullberg gemacht hat, das war in erster Linie das, was danach passiert ist. Also ich habe ja schon viele Trainer jubeln sehen, aber dass einer derartig abgeht wie Mike Tullberg nach dem Schlusspfiff, also das ist außergewöhnlich gewesen. Und interessant auch, es hat ein relativ geteiltes Echo hervorgerufen. Ne? Mhm. Wie, Manni, an jemanden die Frage, der tatsächlich vor Ort war, wie hat's auf dich gewirkt?
Ja, es war ganz lustig, weil wir sind schon ein bisschen früher in Richtung Interviewzone gegangen und in Heidenheim ist vieles ein bisschen anders und unkomplizierter und da haben sie uns einmal in den Stadion-Innenraum gelassen und dann bin ich einmal um das Spielfeld sozusagen am Rasen, an der Auslinie rumgegangen, was ich so auch nie durfte, war eine sehr, sehr spannende Perspektive und habe mir da so die letzten 10 Minuten angeguckt und war dann relativ nah an dem Gästeblock-Fan Block sozusagen und habe diese Szene da relativ nah gesehen und ich habe mich dann auch nur zu einem Kollegen umgedreht und meinte, was macht er denn da? Also ich war erstmal total überrascht, dass da so die Pferde mit ihm durchgehen und auch, der hat ja gar nicht mehr aufgehört. Nee. Und nochmal auf sein Herz gepocht und nochmal auf den Dortmund-Schriftzug gezeigt und nochmal die Faust und nochmal einen Lauf und. Also Ich fand das schon krass und ich weiß, dass es ein sehr geteiltes Echo dazu gab. Ich weiß, dass viele Fans das ziemlich cool fanden, würde ich jetzt mal sagen, die genau diese Emotionalität auch ja unbedingt haben wollen. Und ich habe erst kurz überlegt, wie ich es finden soll und habe dann aber für mich beschlossen, ja, wieso eigentlich nicht? Er sollte hierher kommen, Emotionalität und Energie reinbringen. Es war für ihn das letzte Spiel, jetzt kann man natürlich sagen, okay, vielleicht war es ein bisschen überzogen. Ich glaube ihm aber 100%ig, dass das keine Show war, dass das vielleicht auch aus dem Affekt raus war. Und daher bin ich dem Ganzen eigentlich auch positiv gegenüber gestimmt und fragen mich, wir wollen immer Typen, wieso nicht? Wieso nicht?
Ja, natürlich. Also,
wie hast du es denn gesehen, Olli?
Ja, im
Doppelpass war es ja sehr konträr, wurde es diskutiert, ne?
Ja, was ganz interessant gewesen ist, dass die beiden Ex-Profis, also Doppelpass-Experte Stefan Effenberg und auch Freddy Bobic, unter anderem auch beim BVB gespielt hat. Das waren eher diejenigen, die gesagt haben, oh, das war aber drüber, sollte er nicht tun. Andererseits fand ich, genauso wie du es auch gesehen hast, dass das erstmal sehr, sehr unterhaltsam gewesen ist, überhaupt keine Frage, hat große Aufmerksamkeit erregt. Und B, wenn man Mike Thulberg, wenn man seine Geschichte so ein bisschen kennt, wenn man gesehen hat, wie emotional er ja auch teilweise bei der U19 gecoacht hat.
Ja, und absolut.
Wenn man auch, wie wir beiden, das mitbekommen haben, als er dann mit dieser Interimsaufgabe betreut worden ist, und dann auch schon mitbekommen hat, dass er unter anderem bei Lars Ricken sofort gesagt hat, ich brauche ein Hotelzimmer, also ich will quasi ständig in der Nähe des Trainingsgeländes sein, ich will mir die Fahrt nach Essen, wo er ja lebt, sparen, ich will auch nicht gestört werden, da merkte man schon, wow, da ist aber jemand, der hat A, richtig Ehrfurcht vor dieser Aufgabe, der will sofort quasi in den Tunnel rein, der will alles geben. Und ich glaube, und deshalb bin ich bei dir, das war in keiner Weise geplant, gesteuert, sondern der hat sich selbst einen wahnsinnigen Druck gemacht. Natürlich hat er das auch als Chance für sich begriffen. Macht ja keinen Hehl daraus, dass er auch gerne mal Cheftrainer im Profibereich werden will, dauerhaft Cheftrainer im Profibereich werden will. Aber der wollte das richtig, richtig gut machen. Und da macht man sich enorm viel Druck. Und dieser Druck ist da von ihm abgefallen. Und so erkläre ich mir das. Und das finde ich dann gut. Klar, kann man sagen, Trainer, die so ausgiebig jubeln, irgendwo sollte eher die Mannschaft dann anschließend im Mittelpunkt stehen. Alles richtig, aber vor dem Hintergrund A, seiner Persönlichkeit, so wie wir ihn wahrgenommen haben, B, auch vor der Bedeutung dieser Aufgabe, die er da übernommen hat. Man stelle sich vor, irgendwie, das wäre schiefgegangen mit ihm, dann wäre das nicht nur für ihn im Hinblick auf Zukunftsperspektiven eine Katastrophe gewesen, sondern natürlich auch für den BVB. Also insofern, da soll man auch so ein bisschen die Kirche im Dorf lassen.
Ja.
Bin jetzt ja nicht mehr im Doppelpass, muss ich ja nicht mehr zahlen für diese Phrase. Aber das, was Didi Hamann da, den ich ansonsten für seine Analysen wirklich sehr, sehr schätze, gesagt hat, dass das peinlich gewesen wäre, also das kann ich in keinster Weise teilen.
Ja,
also
nee, irgendwo teile ich überhaupt nicht.
Verstehe ich das dann auch. Ne? Er macht den Weg jetzt frei für Niko Kovac. Er hat es unzweideutig neue Energie in die Mannschaft gebracht. Das hat man der Mannschaft auch angemerkt, überhaupt keine Frage. Also insofern Hut ab nochmal vor dem, was Mike Thulberg da geleistet hat in den vergangenen Tagen. Das wird sicherlich auch und speziell bei den Fans natürlich in Erinnerung bleiben.
Ja, ich glaube auch nicht, Olli, dass er es gemacht hätte, wenn das nicht sein letztes Spiel gewesen wäre. Also ich glaube, wenn das noch ein paar Wochen länger mit ihm gegangen wäre oder sogar bis Saisonende, dann hätte er das nicht gemacht. Also ich glaube, so hätte ich ihn dann schon auch eingeschätzt, dass er sich dann, ja, wenn es auch aus dem Affekt war, zurückgehalten hätte. Aber gut, ist passiert. Was ich mich dann danach noch oder auf meiner langen Heimfahrt, da hatte ich ja ein bisschen Zeit, dann gedacht habe, Olli, ich weiß nicht, wie du es siehst, mit seiner ganzen Art und Weise, jetzt nicht nur, dass er, ja, das dürfen wir ja gar nicht vergessen, aus den 3 Spielen 7 Punkte geholt hat, Champions League gewonnen, Liga unentschieden plus einmal gewonnen. Das war ja unter Nuri Sahin davor ja das ganz, ganz große Problem, dass die Ergebnisse nicht gestimmt haben. Spielerisch ist jetzt vielleicht immer noch nicht alles so rosig, aber auch mit seiner Art und Weise, wie jetzt bei den Fans ankommt, jetzt auch nochmal mit dem Jubel am Ende und so weiter, da hat das Niko Kovac schon ganz schön schwer gemacht jetzt, oder? Weil ich habe so das Gefühl, wenn man so ein bisschen in die Fanszene so ein bisschen reinhört, da hätten sich schon viele auch vorstellen können, dass es einfach mit Mike Thulberg weitergeht, oder?
Ja, natürlich, weil ich meine, es gibt ja diese Sehnsucht nach Figuren.
Sag's nicht.
Die jetzt, nee. Ich meine damit diese Sehnsucht einfach nach emotionalen Trainertypen. Ich nenne den Namen jetzt nicht, der sozusagen Vorreiter diesbezüglich bei Borussia Dortmund gewesen ist. Jeder kann sich denken, wer
gemeint ist. Davon müssen sich alle trennen, ne? Da sind wir uns einig.
So, da sind wir uns einig. Und ich glaube auch, und das ist halt der entscheidende Punkt, jetzt, klar, überlegt der eine oder andere Mensch, Mike Thulberg, emotionaler Typ, lebt für Borussia Dortmund. Das ist doch wunderbar. Wieso macht man mit dem eigentlich nicht weiter? Es hat aber in den vergangenen Wochen auch immer wieder Stimmen gegeben, die gesagt haben, der BVB muss sich endlich mal von diesem Gedanken verabschieden, dass man sozusagen alles aus den eigenen Reihen herauslösen kann, jedes Problem, gerade was die Trainerposition angeht. Da hat es Kritik gegeben an Edin Terzic, der halt eine Historie mit dem BVB hatte. Dann gab es auch Kritik an Nuri Sahin, so nach dem Motto, ach, jetzt holen sie wieder einen mit einer BVB-Vergangenheit. Es müsste doch endlich mal jemand von außen kommen, der vielleicht auch einen etwas distanzierteren Blick darauf hat. Das kann einem ja manchmal auch helfen, wenn man von außen kommt und dann eher unvoreingenommen an die Probleme herangeht, die es in einem Verein gibt. Also insofern, man kann das jetzt so oder so sehen. Ich glaube aber schon, wenn man sich die Situation des BVB in dieser Saison anschaut, teilweise auch in der vergangenen Saison angeschaut hat, wo es immer wieder Debatten über nicht ausreichende Mentalität bei den Spielern gegeben hat, wo es immer wieder auch Phasen gegeben hat, wo man tatsächlich das Gefühl haben konnte, sowohl im Hinblick auf Terzic als auch ganz stark im Hinblick auf Nuri Sahin, hier und da gab es einfach Situationen, da hat die Mannschaft oder da haben, ich will nicht zu stark pauschalisieren, aber da hat Teile der Mannschaft den Trainer auch irgendwo hängen gelassen. Mhm. Ich glaube, dass die Entscheidung, jetzt eine externe Trainerlösung zu wählen, nennen wir es mal so, und dann auch die Entscheidung zu sagen, wir setzen auf einen erfahrenen Trainer, wir setzen auf einen Trainer mit einer gestandenen Autorität gegenüber den Spielern, dass das schon der richtige Ansatz ist, wobei ich jetzt nicht sagen will, dass das in jedem Fall gut geht. Ich sage nur, ich glaube, dass Niko Kovac jemand ist, der bringt eigentlich ziemlich viel mit als Grundvoraussetzung, um die Probleme, die mannigfachen Probleme von Borussia Dortmund zu lösen. Mhm. Und dass es Probleme gibt, das darf man ja nicht vergessen, das hat man ja auch in diesem letzten Spiel in Heidenheim wieder gesehen. Stichwort Adeyemi kommt, Adeyemi geht, also Einwechslung von Adeyemi, Auswechslung von Adeyemi, das ist ja die Höchststrafe eigentlich, Manni, ne?
Ja, also das war echt krass, also zur Halbzeit ist er ja gekommen und hat dann einfach ein schlechtes Spiel gemacht, also auch total ohne Körpersprache, ist nicht richtig in die Zweikämpfe gegangen, ist zwar schon immer viel gelaufen, das macht er immer, aber wirklich so, also er schien wirklich überhaupt gar nicht bei der Sache zu sein. Und dann hat ihn Mike Thulberg eben wieder ausgewechselt. Und Olli, ich würde sagen, wir hören einfach mal rein, was Mike Thulberg danach gesagt hat. Exakt. Weil der hat schon sehr, sehr deutliche Worte gefunden.
Ja gut, Karim ist ein wichtiger Spieler für uns, da kam von Verletzungen. Aber im Endeffekt ist er nicht genug gelaufen. Und ich wollte elf Spieler haben, die bereit waren zu laufen. Und Karim war ein bisschen müde und deswegen habe ich den wieder rausgenommen. Aber Karim ist ein scheiner Spieler für den Verein, das wird er weiterhin sein. Aber heute war es so, dass ich mir entschieden habe, den wieder rauszunehmen.
Ja, klare Worte, ehrliche Worte da von Mike Thulberg. Also nicht genug gelaufen. Wenn ein Trainer das über einen Spieler sagt, öffentlich, dann muss man sagen, dann ist das schon sehr, sehr selten. Oder sagen wir es besser so, es ist relativ selten geworden. Also früher gab es Trainer, die haben das regelmäßig gemacht, dass sie Spieler, die ihrer Auffassung nach nicht genug getan haben, dann auch öffentlich so hart kritisiert haben. Ich denke hier an einen Felix Magath beispielsweise und einen Werner Lorand. Aber so die neuere Trainergeneration, da ist das eher selten der Fall. Es ist ganz interessant, wir hatten da gestern, Manni, auch im Doppelpass eine Diskussion darüber. Ja. Also Stefan Effenberg beispielsweise, der sagt, das darfst du als Trainer eigentlich nicht machen. Also öffentlich solltest du deine Spieler schützen. Und besser ist es dann, wenn du sie intern richtig kritisierst, weil dann hast du einfach psychologisch den besseren Hebel, um sie wieder in die Spur zu bringen, indem du dann auch sagen kannst, pass auf, ich habe mich jetzt da vor dich gestellt, aber ich lasse mir das zukünftig nicht mehr bieten. Habe ich überlegt, ist was dran, glaube ich. Es könnte ja so sein. Und weil wir ja eben schon darüber gesprochen haben und der eine oder andere von euch sicherlich auch überlegt, Mensch, wäre das nicht eine Option, einfach mit Mike Schulberg die Saison zumindest zu Ende zu machen. Ich glaube, das könnte in der Tat so ein Punkt sein, der dafür spricht, dann doch lieber auf einen erfahrenen Trainer zu setzen, weil so wie ich Karim Adeyemi einschätze, ich glaube nicht, dass das besonders gut, logischerweise nicht besonders gut bei ihm ankommt. Und befinden uns zwar am Deadline-Day, aber die Wahrscheinlichkeit ist ja relativ groß, dass du mit Karim Adeyemi diese Saison auch noch zu Ende machen musst und dass du dann auf ihn angewiesen bist. Also das ist vielleicht so einer dieser Punkte oder einer dieser Mosaiksteine, die dann dazu geführt haben, bei den Verantwortlichen von Borussia Dortmund zu sagen, nee, also egal zu was für einem Trainer sich Mike Thulberg vielleicht auch noch entwickeln wird, in der Situation, in der wir uns befinden, und die Mannschaft ist nicht ganz leicht zu führen, vielleicht doch besser ein erfahrener Mann. Ne? Aber
ich glaube, Karim,
aber ich glaube, für jemanden wie Karim Adeyemi muss das richtig ein Schlag auf die 12 gewesen sein. Ja, diese absolut. Aussage.
Ich glaube, der ist richtig froh. Ja, der ist richtig froh, dass Mike Thulberg jetzt weg ist. Und ich meine, den Spieler muss ja auch bewusst gewesen sein, ne, dass da Niko Kovac jetzt das Spiel genauestens analysiert. Ja. Und ich glaube, dass der Auftritt von Adeyemi jetzt auch nicht dazu beigetragen hat, dass er einen richtigen Bonus von Anfang an hat bei Niko Kovac. Also das glaube ich schon. Das würde sich Kovac schon genau angucken. Mhm. Was ich auch sehr bemerkenswert fand dann in der Interviewszone in Heidenheim, da stand ich direkt eigentlich vor den Kabinen, vor dem Kabineneingang, und Karim Adeyemi ist da dann auch öfter hin und her gelaufen, keine Ahnung, zu wem er noch Hallo sagen musste oder wie auch immer, und der hatte wirklich so ein breites Grinsen auf dem Gesicht und dem hat man das gar nicht angesehen, dass der jetzt gefrustet war aufgrund seiner Leistung oder sonst was, und das finde ich dann schon immer wieder so ein Zeichen, wo ich mir denke, das ist kein guter Umgang damit, also wie du schon sagst, das muss für ihn ein totaler Schlag gewesen sein. Ne? Dann musst du auch dir eingestehen, okay, ich hab scheiße gespielt, da kann ich dann aber nicht mit so einem Grinsen dann durch den Kabinentakt laufen. Also das kann nicht der Anspruch sein. Also ich will da jetzt auch nicht zu viel hineininterpretieren, aber er war auffällig gut gelaunt, hat vor sich hingepfiffen und so weiter. Also hat für mich kein gutes Bild abgegeben.
Na, die Frage ist ja halt tatsächlich, und die Frage muss man sich ja stellen, kriegt man Karim Adeyemi in den Griff? Kriegt man ihn dahin, dass er regelmäßig das abruft, was er an Möglichkeiten bezüglich des Offensivspiels zu bieten hat?
Hat Mike Thulberg ja auch gesagt, ne, dass er ein wichtiger Spieler ist.
Exakt, weil er hat so, so viel. Er ist schnell, er ist trickreich, er ist torgefährlich, er ist auch ein Schlitzohr in bestimmten Situationen. Manchmal übertreibt das vielleicht, aber ich sehe das grundsätzlich auch eher positiv. Natürlich gehört es auch dazu, dass du manchmal, musst jetzt keine Schwalben machen, aber dass du manchmal auch, sagen wir mal, ich nenne es mal so, Elfmeter-reife Situationen sucht. Das ist einfach etwas, was, finde ich, ein guter Offensivspieler auch irgendwo im Repertoire haben sollte. Er ist zudem ja auch noch kopfballstark, aber es gibt, und darüber haben wir, ich glaube, erst letzte Woche noch mal gesprochen, es gibt halt immer wieder Nachlässigkeiten in seinem Spiel. Da geht es dann häufig um Sekundärtugenden. Es geht darum, du musst die Gegenspieler, wenn die im Spielaufbau sind, vernünftig anlaufen, dass die nicht ohne Druck lange Bälle hinter die eigene Abwehrreihe spielen können. Du musst an Laufbereitschaft alles in die Waagschale werfen. Und Karim Adeyemi hat das auch in mehreren Spielen schon gezeigt, dass er das kann, dass er da auch bereit ist, an seine Grenzen zu gehen. Er kriegt es bislang allerdings nicht in schöner Regelmäßigkeit hin. Und ich bin mal sehr gespannt, wie er sich da unter Niko Kovac entwickeln wird. Weil ich glaube schon, dass Niko Kovac jemand ist, der sehr, sehr konsequent sein kann. Wenn er merkt, da ist jemand, der geht nicht an die Grenze, dann könnte ich mir vorstellen, hat er eine schwere Zeit unter ihm.
Ja, Olli, damit hast du schon die perfekte Überleitung geschaffen. Ich würde sagen, machen wir einen kleinen Haken hinter Mike Thulberg. Ich bin aber auch sehr, sehr gespannt, wie es mit ihm weitergeht. Ne? Nur um das nochmal kurz abzuschließen. Er geht jetzt zurück wieder in die U19. Im Oktober oder November war es, hat er ja auch schon angedeutet, dass er eigentlich nicht für immer U19-Trainer sein will, hat dann im Januar ja auch mit Bergen verhandelt, war da kurz vor einem Wechsel, hat dann doch nicht geklappt. Jetzt war Cheftrainer aber auf der ganz großen Bühne, also für mich ist eigentlich klar, ne? Entweder du gibst ihm in Dortmund eine Perspektive für die nächsten Jahre, dass er irgendwie intern aufsteigen kann, und ich meine, was kommt nach U19? Das ist dann logischerweise schon fast Cheftrainer, würde ich zumindest behaupten. Ja. Ja, und dann, und wenn du sie ihm nicht gibst, dann würde er natürlich auch irgendwo anders jetzt schon Begehrlichkeiten geweckt haben, und dann kommt vielleicht ein anderer Verein und ja, versucht ihr natürlich dann zum jeweiligen Verein zu lotsen. Also da können wir, glaube ich, auch noch gespannt sein. Ich glaube nicht, dass wir, dass Thullberg zum letzten Mal für Schlagzeilen gesorgt hat und er jetzt irgendwo in Vergessenheit gerät.
Denke ich auch, denke ich auch. Aber ja, wir wollten darüber sprechen, worauf Niko Kovac, wie gesagt, am Sonntag ja das erste Mannschaftstraining geleitet, worauf Niko Kovac bei dieser Aufgabe, die er übernimmt, achten muss. Wir wollten darüber sprechen, was das vielleicht auch für einzelne Spieler zu bedeuten hat. Denn eins ist ganz klar, Kovac, wie gesagt, hat Erfahrung. Kovac ist ein Trainer, der eine sehr klare Vorstellung davon hat, wie seine Mannschaft zu spielen hat. Und das bedeutet für mich, dass er jemand sein wird, der sehr genau darauf achten wird, ob einzelne Spieler tatsächlich ihre taktischen Aufgaben erfüllen oder ob sie es nicht tun. Manni, das könnte spannend werden, nicht nur für Karim Adeyemi, sondern ja, eigentlich für alle Spieler. Und man fragt sich dann natürlich so automatisch, wenn man, gehen wir jetzt mal in die Schaltzentrale des Dortmunder Spiels. Gehen wir mal ins Mittelfeld. Wenn wir uns gerade in der laufenden Saison angeschaut haben, wie wechselhaft die Leistungen sind. Ich meine, da kann man jetzt wirklich mehrere nennen. Nehmen wir mal einen Julian Brandt oder nehmen wir auch einen Marcel Sabitzer, die beide über großes Potenzial verfügen, die beide auch eigentlich ja, über eine hohe Spielintelligenz verfügen. Wie wird, glaubst du, Niko Kovac mit diesen Spielern und ihren Formschwankungen umgehen?
Also ich bin mir sicher, dass Niko Kovac also der bewertet meiner Meinung nach absolut nach dem sportlichen Leistungsprinzip. Und das ist ihm dann egal, wer seine Leistung nicht bringt oder, wie du schon gesagt hast, wer seine Aufgaben nicht löst. Ich glaube, dass es die Spieler dann wahnsinnig schwer haben. Und wenn du mich jetzt ansprichst auf den Namen Sabitzer und Julian Brandt, ich glaube schon, dass er auch aufgrund seiner Erfahrung dann ein Gespür hat, vielleicht auch für die, ja, für dieses Formtief der beiden und da versucht, ja, darauf einzuwirken und sie so ein bisschen zu kitzeln. Ich glaube aber schon auch, wenn Julian Brandt und auch Marcel Sabitzer weiterhin diese Formschwankungen zeigen, dass er sie dann vielleicht auch mal draußen lässt und vielleicht mal andere Spieler ausprobiert. Beispielsweise ein Salih Özcan. Also klar, er ist jetzt nicht der Königstransfer gewesen in dem Winter. Er ist aber reingekommen und hat echt solide gespielt. Also er war wahnsinnig aggressiv. Ja. Da hat es dann auch mal wehgetan für die Heidenheimer. Der hat sich überall eingehauen und der ist irgendwo limitiert und Sabitzer ist bestimmt der bessere Fußballer. Ich glaube aber schon, dass er einfach ist, der einfach ganz stringent die Aufgaben befolgt, die ihm der Trainer mitgeben. Und ich glaube, wenn Sabitzer da keine Konstanz reinbringt, könnte in meinen Augen Salih Özcan der Erste sein, der da reindrückt.
Möglicherweise.
Ich glaube nicht, dass Kovac sich das gefallen lässt, in Anführungszeichen, oder da so viel Geduld hat, wie es vielleicht die anderen Trainer hatten. Und ich würde auch sagen, bei Brandt, Sabitzer war letzte Saison wahnsinnig stark, bei Brandt stockt es aber gefühlt schon so seit Jahren. Ne? Jeder kennt sein Potenzial, aber so richtig, da fehlen irgendwie noch so ein paar Prozent, ne?
Wie siehst du's? Ja, das ist so ein bisschen die Tragik dabei. Sein Potenzial, wie du es gesagt hast, ist riesig groß. Gibt vielleicht nur eine kleine Einschränkung, die man da machen muss. Er ist jetzt nicht unbedingt der schnellste Spieler, aber dafür verfügt er eigentlich auch über ein sehr, sehr gutes taktisches Verständnis, sodass er eigentlich gemessen an seinem Potenzial eigentlich immer das auch gut ausbalancieren können müsste, vorausgesetzt, er spielt zentral. Das ist für mich einfach die beste Position für ihn. Ich halte nichts davon, wenn man ihn jetzt offensiv auf den Flügeln spielen lässt. Gab es ja auch das eine oder andere Mal. Ja. Kann er sicherlich auch, wenn mal Not am Mann ist, aber das ist nicht seine Traumposition. Ich glaube, dass Niko Kovac sicherlich auch versuchen wird, ihn stark zu machen, gerade ja. Julian Brandt, ihm ein bisschen Selbstvertrauen zu geben. Ich glaube, dass er andererseits, und kommen wir mal wieder zurück zu Sabitzer, ich glaube andererseits, dass er wenig gesprächsbereit sein wird, wenn, wie geschehen, Marcel Sabitzer sich über seine Position beklagt, ne? Wenn er mal leicht versetzt spielen muss. Also das wird es mit Kovac sicherlich nicht geben. Er ist ja auch so ein bisschen Niko Kovac als, sagen wir mal, Spieler-Killer beschrieben worden, aber da muss man auch differenzieren. Klar ist, er hat bei Eintracht Frankfurt eigentlich seiner erfolgreichsten Station unter anderem mit Alex Meyer einen dort in Frankfurt nahezu vergötterten Stürmer quasi abgesägt. So ist es zumindest dargestellt worden. Die Wahrheit ist allerdings ein bisschen anders. Alex Bobic Meyer,
war's.
Ja, genau. Freddy Bobic hat es letztendlich gemacht. Der hat dieses etwas unangenehme Gespräch mit einem sehr populären Spieler geführt. Das ist richtig. Hat er ja gestern im Doppelpass auch erzählt. Und er war einfach auch irgendwo drüber. Heikel war die Situation dann sicherlich beim FC Bayern, als er Thomas Müller auf die Bank gesetzt hat. Thomas Müller bestens vernetzt im Verein. Und das ist sicherlich etwas gewesen, unter dem Kovac dann auch anschließend gelitten hat. Aber auch damals, es gab massive Formprobleme bei Thomas Müller. Das wird sehr, sehr schnell vergessen. Und dann hat es ja noch so einen Fall gegeben bei seiner letzten Station von Niko Kovac beim VfL Wolfsburg, als er Max Kruse aus der Mannschaft genommen hat. Aber auch da muss man sagen, wenn man die Fälle dann mal einzeln durchgeht, die zu diesem etwas zweifelhaften Ruf bei Niko Kovac geführt haben, vielleicht in der Quintessenz, es gab gute Gründe. Max Kruse war, und darüber kann er sich heute noch so viel beklagen, Max Kruse war einfach nicht fit. Er hat sichtlich erkennbar Übergewicht gehabt. Er blieb in bestimmten Situationen einfach stehen, machte die Wege mit nicht nach hinten. Und da musst du als Trainer einfach reagieren. Und ich glaube auch, dass diese Konsequenz Borussia Dortmund sehr, sehr gut tun wird. Nur Voraussetzung dafür, dass ein Trainer dann auch mit dieser Konsequenz einen beabsichtigten Effekt, nennen wir es mal einen Erziehungseffekt, erzielen kann, ist natürlich auch die Rückendeckung vom Verein. Die musst du dann haben. Die hat er dann in München beispielsweise nicht gehabt, nachdem er Thomas Müller auf die Bank gesetzt hat. Die hat er bei Eintracht Frankfurt damals von Freddy Bobic gehabt. Und wichtig wird es sein, dass Borussia Dortmund dann auch sagt, pass auf, wir stehen hinter diesem Trainer, auch wenn er mal eine Entscheidung trifft, die jetzt vielleicht kontrovers diskutiert wird im Mannschaftskreis. Da musst du als Verein klar sein. Und das ist vielleicht sogar die größte Herausforderung, die sich für mich im Hinblick auf die Rückrunde stellen wird, im weiteren Verlauf der Rückrunde.
Ja, Fakt ist natürlich schon auch, du hast jetzt die Namen schon aufgezählt. Ich füge mal noch Maxi Arnold dazu. In Wolfsburg hat er auch ein bisschen Probleme mit ihm, habe ich mir sagen lassen. Und auch Wissam Ben Yedda in Monaco, der war auch Publikumsliebling, Kapitän, der hat sich dann auch mal schnell auf der Bank wieder gesehen. Also klar, ich glaube, es wird immer sehr viel aufgebauscht auch. Ich glaube jetzt nicht, dass er sich gezielt immer in jedem Verein einen Spieler raussucht, der beliebt ist und ihn rauskickt, weil das wird ja schon auch immer, geht auch immer so ein bisschen rum. Also das glaube ich nicht, um sich da Respekt zu verschaffen, glaube ich nicht. Aber ich glaube einfach schon, dass er einfach konsequent ist. Und wenn einer denkt, er muss nicht mitziehen oder er muss nicht alles auf den Platz lassen oder er muss seinen taktischen Anforderungen oder Vorgaben nicht befolgen, dann wird es der schwer haben. Und dann ist es, glaube ich, egal, wie der Spieler am Ende heißt.
Genau. Und die Voraussetzung dafür, dass Niko Kovac da auch ich sag mal, durchregieren kann bei dieser Mannschaft. Ja. Die müsste ja eigentlich gegeben sein, A, weil der BVB auch gelernt haben dürfte, dass es so, wie es in den vergangenen Monaten gewesen ist, einfach nicht weitergehen darf. Und B, man hat natürlich dadurch, dass man Niko Kovac einen Vertrag bis zum Ende der kommenden Saison gegeben hat, man hat dadurch auch ein Signal an die Mannschaft gesetzt. So nach dem Motto, ja, glaubt ja nicht, wenn euch dieser Trainer aus welchen Gründen nicht gefallen sollte, wenn er euch vielleicht so unbequem ist, ihr seid den ja automatisch im kommenden Sommer schon wieder los. Mit dem habt ihr es hier unter Umständen länger zu tun. Und das ist, glaube ich, auch ganz, ganz wichtig gewesen, dass man da dieses Signal gesetzt hat.
Ja.
Und wie gesagt, der andere Aspekt, und da erwarte ich mir von dieser Pressekonferenz, die dann am Dienstagnachmittag in Dortmund im Stadion stattfindet, auch ein paar Auskünfte. Der andere Aspekt ist natürlich, wie stellt sich der BVB in der Führungsebene auf diesen neuen Trainer ein? Was passiert beispielsweise mit Sven Mislintat? Wir haben ja darüber berichtet, dass es im Verein eigentlich mittlerweile die Erkenntnis gibt, also mit Kehl als Sportdirektor, Mislintat als Kaderplaner, das kann eigentlich so nicht weitergehen. Da gibt es zu viele Reibungen. Bin sehr gespannt, ob Lars Ricken und auch Sebastian Kehl werden ja beide bei dieser Pressekonferenz anwesend sein, was da denn tatsächlich konkret erklärt wird. Dann ist ja das Transferfenster auch schon wieder geschlossen am Dienstag. Also dann wäre es eigentlich an der Zeit, da mal Farbe zu bekennen. Und das gilt auch für diese andere Geschichte. Was ist denn jetzt tatsächlich mit diesem angeblichen Ultimatum, was man Matthias Sammer gestellt hat, bezüglich seiner Doppelrolle? Also ich bin sehr, sehr gespannt auf den Dienstag, Manni. Du auch wahrscheinlich, ne?
Ja, ja, ich glaube, das würde ein bisschen gehen morgen.
Ja, 15, kann ich mir auch vorstellen.
16 Uhr, glaube ich, geht es los im Signal Iduna Park. Da ist natürlich dann ein größerer Tisch vorne, da haben dann alle Platz und in den Raum passen auch mehr Medienvertreter.
Das stimmt.
Und ich glaube, das könnte ein bisschen dauern, könnte aber auch sehr, sehr spannend werden. Olli, eine andere Aufgabe, die auf Niko Kovac natürlich hinzukommt, nicht nur durchzugreifen bei den Spielern, die vielleicht nicht so performen, sondern auch vielleicht andere einfach überhaupt in die Spur bringen. Ne? Also jetzt vielleicht auch nicht nur die jungen Spieler, die ja auch im Sommer wahnsinnig hochgelobt wurden, beispielsweise Kjell Beetjen, Cole Campbell, Almuguera Kabar, Filippo Mané und. Die spielen ja aktuell noch gar keine Rolle. Da bin ich auch sehr gespannt, wie er deren Entwicklung sieht, beziehungsweise inwiefern er dann auf die auch setzt. Und da gibt es ja dann doch auch noch den ein oder anderen Spieler, der sich seit seinem Wechsel im Sommer noch nicht so ganz konstant leicht getan hat, aber am Wochenende zumindest mit für den Sieg gesorgt hat. Und deshalb würde ich sagen, Olli, kommen wir jetzt mal zu unserem Spieler der Woche.
Spieler der Woche.
Ja, unser Spieler der Woche, und der heißt tatsächlich Maxi Bayer, weil das, was er da gemacht hat, wir reden natürlich von seinem entscheidenden Tor, das war schon nicht schlecht, und da hat man mal wieder gesehen, über welche Bandbreite an Fähigkeiten er verfügt. Also zum einen, er ist schnell, er ist sehr dynamisch. Zum anderen, in der Entstehung des Treffers kann man auch sehen, über welche herausragende Technik er eigentlich verfügt, diese Ballmitnahme. Das fand ich fast schon am besten, Manni. Und Maxi Bayer ist ja jemand, der A, neu beim BVB ist und der B, natürlich auch noch so ein bisschen, seine Position sucht. Was allerdings das Schöne ist, finde ich, wenn man mal so die Offensivspieler von Borussia Dortmund sich anschaut, dann gibt es halt manche, die sind auf eine Flügelposition festgelegt. Du hast mit Serou Guirassy jemanden, der natürlich, wenn er denn abliefert und performt, jetzt deutet es wieder ein bisschen darauf hin, dass sich seine Formkurve, die zwischenzeitlich eine Delle hatte, vielleicht etwas stabilisieren wird, was für die Statik der Mannschaft sehr wichtig wäre. Mit Maxi Bayer kannst du unglaublich viel im Offensivbereich anfangen. Ne? Das ist, finde ich, seine vielleicht herausragende Qualität mit, diese Vielseitigkeit, die er da mitbringt.
Ja, Ja, so ist es. Auch wenn ich ihn am stärksten tatsächlich auf dieser Zehnerposition finde. Aber jetzt am Wochenende echt reingekommen, 5 Minuten später gestochen. Und die Auswechselspieler, das war eigentlich ganz schön, haben sich so viel mitgefreut, dass die halbe Mannschaft zu ihm vor, jeder hat ihm auf den Kopf gekloppt. Also da hat man schon auch gesehen, die freuen sich richtig für ihn, dass er, ja, wenn auch jetzt nur in einer Szene vermeintlich mal richtig zeigen konnte und zum Erfolg auch gekommen ist. Das würde ihm natürlich auch gut tun. Und Waldemar Anton, der Innenverteidiger von Borussia Dortmund, hatte nach dem Spiel auch sehr, sehr lobende Worte für den deutschen Nationalspieler.
Ja, Respekt an Maxi. Ich glaube, in den ersten 2 Aktionen, ich glaube, kurz vorm Tor springt ihm der Ball nochmal zu weit und der geht ins Aus. Da dann trotzdem weiterzumachen, ist nicht ohne für so einen jungen Spieler. Also das zeigt einfach, dass er Charakter hat. Macht das wichtige 2-0 und ja, freut mich für ihn. Ich glaube, hat keine leichte Phase, aber wie gesagt, viele Jungs, die auf der Bank sitzen, die entscheiden uns dann die Spiele und das wird auch in Zukunft so sein. Und wenn die dann so reinkommen, muss man einfach Respekt davor haben. Ich freue mich extrem für ihn. Es geht einfach jetzt abhaken das Spiel. Heute darf man sich freuen und morgen müssen wir weiterarbeiten.
Also man hört schon raus, jeder im Team gönnt es Maxi Bayer und ich glaube, wir auch. Und Thema Einwechselspieler, ich fand wirklich Maxi Bayer und auch, wie schon der eben erwähnte Salih Özcan, die haben da echt nochmal Feuer reingebracht, auch wenn es zum Schluss auch nochmal echt unnötig spannend wurde. Also das war die gleiche Reaktion wie fast immer, ne? Das war so ein typisches Spiel, wo du dann irgendwie einen Rückschlag erleidest, ja. Und dann gehen die Köpfe irgendwie nach unten, dann bist du sogar gegen Heidenheim 10, 15 Minuten komplett am Schwimmen hinten raus und das ist schon, auch das muss Niko Kovac anpacken, aber ich glaube, da muss man jetzt gar nicht mehr so viel analysieren, ob das jetzt mit der Fitness zu tun hat und so weiter. Ich glaube, ab oder seit gestern weht ein anderer Wind und das kann sich jetzt auch alles noch ändern und dann vielleicht auch ganz anders ausgucken dann am Samstag gegen den Angstgegner, Olli. Gegen den Angstgegner, VfB Stuttgart.
Gegen den VfB Stuttgart. Aber in diesem Spiel liegt natürlich auch gleich eine große Chance. Klar. Das wird ja nicht so leicht mit dieser Aufholjagd im Hinblick auf die Champions League-Ränge. Da muss man einfach mal deutlich sagen, da musst du dann vielleicht auch gerade in dieser Situation von Beginn an da sein. Du hast es mit einer extrem spielstarken, extrem unangenehmen Mannschaft zu tun. Die Stuttgarter sehr stark auch in diesen ganzen Pressing, Gegenpressing-Aktionen. Die können dich auch stressen und tatsächlich, es ist ja fast sowas wie ein Angstgegner der VfB Stuttgart. Aber wie gesagt, ich bin sehr, sehr gespannt, ob da schon ein gewisser Effekt zu sehen ist, vielleicht durch Niko Kovac. Ich bin sehr gespannt, ob er gravierende Änderungen vornehmen wird, vielleicht was die taktische Grundordnung angeht, glaube ich eigentlich gar nicht mal. Er kann ja auch nicht, das bedauere ich so ein bisschen, du hast ja dieses Thema Fitness eben auch schon mal angerissen. Das ist ja schon auffällig, dass der BVB oftmals in der laufenden Saison hinten heraus Probleme kriegt. Niko Kovac ist ein Trainer, der sehr viel Wert auf körperliche Robustheit, auf Fitness legt. Da kannst du natürlich in der laufenden Saison jetzt erstmal auch nicht so viel machen. Einziger Vorteil vielleicht, er hat ja zumindest mal eine Trainingswoche jetzt zum Start erwischt, die halt keine englische Woche ist. Ja. Also warten wir es mal ab, wie der BVB sich unter dem neuen Trainer Niko Kovac dann gegen den VfB Stuttgart präsentieren wird. Manni,
absolut.
Aber noch was anderes. Es ist ja ein besonderer Tag, der jetzt gerade für, ich sag jetzt einfach mal so, euch jüngere Kollegen immense Bedeutung hat, dieser Montag, den wir hier aufzeichnen. Ja. Du hast eine Idee, worauf ich hinaus will. Es ist der sogenannte Deadline Day, ne?
Ja. Ich muss schon sagen, ich bin heute schon den ganzen Tag irgendwie so ganz komisch angespannt. Das ist echt komisch. Also ich meine, ich mache ja alles immer sehr gerne, aber ich merke, dass es heute schneller zugeht als sonst. Also so ein Transfer. Deadline Day, wie man so schön sagt, der hat es schon echt immer in sich und da gibt es immer wahnsinnig viele Meldungen und Infos und der hat gesagt und die haben gehört und du bist immer nur am hinterher telefonieren mit Beratern, mit was auch immer mit irgendwelchen Leuten, die eine Meinung haben und so weiter. Also das ist schon ein Tag, der hat es in sich, aber Olli, auch der wird ja enden. Und zwar ja, so eben. Fünf Stunden, gut, 5 Stunden haben wir dann ja vielleicht so ein bisschen Feierabend, wobei dann geht es eigentlich erst los. Ne? Dann zieht man erstmal einen Strich und guckt, wer ist da jetzt alles dazugestoßen. Also ich glaube, es bringt gar nichts, euch jetzt so viel mit unseren Infos, mit dem Status jetzt zu informieren. Wenn der Podcast rauskommt, ist wahrscheinlich das Transferfenster schon geschlossen und ihr wisst sowieso schon besser als wir jetzt Bescheid, wie sich das Ganze entwickelt hat. Olli, trotzdem können wir schon mal so auf ein paar Personalien gucken. Also Sally Özcan ist zurückgekommen, Donny Malen ist weg, Daniel Svensson aus Dänemark, richtig? Dänemark, Norwegen?
Dänemark, ne? Ja. Mhm.
Dänemark ist auch soeben bekannt geworden, dass er zum BVB wechselt vom FC Nordsjælland. Er hält die Rückennummer 24, lese ich gerade, Außenverteidiger, kann aber auch zentrales Mittelfeld spielen. Und ja, ist, glaube ich, einer, der vielleicht nicht eine Soforthilfe darstellt, gerade weil natürlich auch Rami Benzebaini und so jetzt das echt wieder ganz gut machen, aber ist so für die Perspektive vielleicht, ja, kann sich ja durchaus positiv entwickeln, oder? Ja. Hast du ihn davor eigentlich schon mal gehört?
Nein, tatsächlich nicht. Ich glaube nur, dass das ein Transfer ist, der sehr, sehr wichtig für Borussia Dortmund ist. Also selbst ohne jetzt ein intimer Kenner von Daniel Svensson zu sein. Weil du musst einfach sagen, die Außenverteidigerposition, das ist von der Kaderbesetzung einfach mit die größte Achillesferse gewesen. Ja. Weil erschweren kommt ja hinzu, dass Jan Koto bislang auch noch nicht so richtig angekommen ist. Links wird es dann ganz schwierig, weil eigentlich, klar, du kannst immer Riason auch rüberziehen, aber du brauchst ihn natürlich auch rechts. Also du hast mit Benzebaini nur einen klassischen Linksverteidiger tatsächlich im Aufgebot. Das ist einfach zu dünn. Für mich die noch größere Achillesferse als jetzt die Innenverteidigung. Ja, hast du natürlich immer noch mal Möglichkeiten, indem du Emre Can zurückziehst und so. Aber da musstest du dringend was tun, weil du hast ja tatsächlich beginnend mit der kommenden Woche, wo es dann ja in diese ganz, ganz wichtigen Champions League Playoff-Spiele geht, da steht ja das Hinspiel bei Sporting Lissabon schon an. Du hast ja quasi nur noch englische Wochen. So, und so logischerweise Abnutzungskämpfe, gerade Playoff-Spiele, die werden möglicherweise emotional, die werden sehr, sehr intensiv. Da kann es dann auch schnell zu neuen Verletzungen kommen. Deshalb vor dem Hintergrund, da eine zusätzliche Alternative zu haben, das ist sehr, sehr wichtig, Manni, aber es ist ja noch mehr in der Pipeline beim BVB.
Ja, noch ganz kurz dazu, was mir auch gerade gekommen ist, es waren ja sehr viele prominente Namen auch für diese Linksverteidigerposition im Gespräch und jetzt denke ich mir, so vom Typ Spieler vielleicht auch so vom Entwicklungsschritt, hättest du auch eigentlich Tom Rothe einfach halten können im Sommer. Aber das ist wieder ein anderes Thema, das diskutieren wir vielleicht ein andermal. Dann kommen wir vielleicht zur zweiten Position, die ich glaube so gut wie fix ist. Das ist ein junger Torhüter, der zu den Dortmundern wechseln wird. Ein gebürtiger Stuttgarter, Diandra May von Ajax Amsterdam, macht gerade, müsste seinen Medizincheck machen. Ihr wisst dann, wenn er rauskommt, wie gesagt, schon Bescheid, ob es dann tatsächlich geklappt hat, ob er fit ist. Wird dann direkt ins Ausland nach Kopenhagen verliehen und wird dann im Sommer wieder dazustoßen. Muss man natürlich auch mal gucken. Ne? Also ist eher überraschend, ne? Dass jetzt ein Torhüter noch kommt oder dass sie einen Torhüter transferieren wollen, das war nicht so vorherzusehen.
Ja, aber gerade diese Torhütergeschichten, die verleiten ja auch so ein bisschen dazu, weil du halt logischerweise im Kader meistens 2, maximal 3 zur Auswahl hast, verleiten natürlich dazu, nach Möglichkeit perspektivisch auch zu planen und zu denken. Erleben wir jetzt ja auch beim FC Bayern durch diese etwas überraschende, also für mich zumindest überraschende Verpflichtung von Urbich, der sozusagen da als Nachfolger von Manuel Neuer aufgebaut werden sollte. Beim BVB ist es so, Kobel spielt jetzt auch nicht seine beste Saison. Trotzdem, denke ich, kann man sagen, unumstrittene Nummer 1. Alex Meyer,
auf jeden Fall.
Eine sehr, sehr souveräne Nummer 2, vielleicht schon sogar etwas mehr. Immer wenn er gespielt hat, konnte er überzeugen. Nur der hat natürlich auch ein gewisses Alter. Das heißt, du reizt da jetzt mal auch so ein paar Möglichkeiten aus, guckst mal, wie es geht. Ob das dann in ein paar Jahren tatsächlich so kommt, dass der vielleicht die Chance hat, Nummer 1 beim BVB zu werden, das hängt natürlich in erster Linie von seiner weiteren Entwicklung ab.
Ja. Ja, absolut. Olli, und dann haben wir noch zwei weitere Kandidaten. Ich glaube, wir brauchen nicht so viel spekulieren, weil das ist aktuell heute schon den ganzen Tag über wahnsinnig chaotisch. Der erste, Ryan Cherki, war ja schon im Sommer auf der Liste, Offensivspieler von Olympique Lyon. Den hätten die Dortmunder sehr, sehr gerne. Offenbar auch Niko Kovac hat da sein Go gegeben und hat gesagt, den hätte ich eigentlich ganz gerne. Allerdings hat der Clubboss von Lyon dem Wechsel jetzt eigentlich schon öffentlich eine Absage erteilt gestern. Die haben ja auch gestern noch gespielt, Lyon, gegen Marseille 2-3 verloren. Da stünde auch sogar, habe ich mir heute sagen lassen, ein Flugzeug in Lyon eigentlich schon parat. Aber ja, wie gesagt, das wird sich alles wahrscheinlich überholen. Mein Stand um 14.22 Uhr ist, das wird ganz schwierig und wahrscheinlich eher nicht. Aber Olli, lass uns in 8 Minuten nochmal sprechen.
Dann kann doch
alles anders sein.
Ich musste nur lachen, weil immer diese parat stehenden Flugzeuge, das hat man, glaube ich, zum ersten
Super.
Mal. Jadon Sancho, als wir damals in Marbella im Trainingslager waren und es hieß, ja, jetzt ist er abgeflogen, er landet bald in Paderborn und dann landeten irgendwelche anderen Flieger in Paderborn, er war nicht dabei, wie auch immer. Warten wir es ab, aber wie gesagt, Deadline Day, eine gewisse Hysterie ist damit eingeplant, ist ja auch so gewollt. Naja, und dann gibt es noch einen Spieler vom FC.
Du sprichst ihn aus.
Ich wollte eigentlich gerade elegant zu dir überleiten. Garni.
Soll ich es probieren, Olli? Ja?
Ja, pass auf, ich mache einen Versuch und dann gucken wir mal, wer sich mehr blamiert von uns beiden. Garni Chukwuemeka.
Ja, das klang gut. Genauso hätte ich es auch gesagt. Chukwuemeka. Im Gespräch ist da auch eine Laie bis Saisonende und der BVB hätte auch Stand 14.23 Uhr mittlerweile sehr, sehr gerne da eine Kaufoption. Warten wir es ab. Olli, trotzdem, glaube ich, können wir sagen, jetzt zwei Spieler mehr oder weniger fix. Unabhängig jetzt mal, wer am Ende dann oder wie der Stand jetzt ist. Wann würdest du sagen, ist dieses Transferfenster, wo man ja unbedingt was machen wollte im Winter, wo man Verstärkungen nicht nur in der Qualität, sondern auch Quantität eigentlich haben gewollt oder haben wollte. So, wann ist das erfolgreich?
Also was heißt, wann ist es erfolgreich? Ich glaube, du kannst jetzt Wintertransferfenster, du kannst nicht, Ausnahmen kann man da sicherlich auch jetzt finden, dass es das in der Vergangenheit schon mal gegeben hat, aber du kannst jetzt nicht, sagen wir mal, gravierende Probleme lösen. Wenn du jetzt beispielsweise, sagen wir mal, auf deiner Mittelstürmerposition schlecht besetzt bist, dann ist es so gut wie unmöglich, im Wintertransferfenster einen Kandidaten zu finden, der dir dieses Problem sofort löst. Aber du kannst bestimmte, ich sag mal, Unwuchten im Kader verändern. Und das finde ich, das haben sie getan. Also ohne das jetzt bei Chukwuemeka und auch bei Cherki jetzt schon grünes Licht da ist. Dadurch, dass man einen Linksverteidiger mit Svensson geholt hat, hat man da schon, sagen wir mal, ein Problem möglicherweise allein von der Quantität der Spieler, die du da zur Verfügung hast, gelöst. Und dadurch, dass du Salih Özcan zurückgeholt hast, der ja auch schon gespielt hat jetzt beispielsweise in Heidenheim, hast du dich auch gerade in diesem zentraldefensiven Mittelfeld etwas breiter aufgestellt. Also insofern würde ich sagen, die Schritte, die jetzt schon tatsächlich erfolgt sind, wie gesagt, weitere dürften wahrscheinlich noch folgen, die gehen schon mal in die richtige Richtung. Aber es ist ein Wintertransferfenster. Ich warne immer davor zu glauben, du kannst im Winter tatsächlich gravierende, grundlegende Probleme lösen. Dafür ist das einfach nicht geeignet, weil die Spieler, die da verfügbar sind, Das sind logischerweise auch Spieler, die bei den abgebenden Vereinen jetzt keine ganz zentrale Rolle spielen können. Ja. Es sei denn, es kommt einer und sagt, der könnte ansonsten im Sommer ablösefrei gehen, wir müssen unbedingt noch Geld mit dem machen. Nur, wie gesagt, dieses Wintertransferfenster ist immer im Vergleich zum Sommertransferfenster ein problematisches.
Ja. Warten das ab, Olli. Ich glaube aber auch schon, wenn es am Ende dann nur beispielsweise Daniel Svensson und Ramay werden sollten, dann muss sich, glaube ich, auch Sebastian Kehl die eine oder andere Frage mal wieder gefallen lassen. Also ich glaube schon, dass es für ihn auch, für seine Position gut wäre, wenn da einer der, ich nenne es jetzt mal, hochkarätigeren Spieler auch noch den Weg Richtung Dortmund findet. Sonst, ja, wie gesagt, könnten da auch vielleicht der ein oder andere Fan verärgert sein, wenn es dann vielleicht auch nicht auf dem Platz besser läuft, vielleicht auch Niko Kovac, der irgendwann sagt, Mann, der Kader ist ja viel zu klein. Ich weiß nicht. Warten wir es ab. Aber wie gesagt, 5,5 Stunden haben sie ja alle noch in Dortmund. Und wenn ihr uns das nächste Mal hört, wisst ihr es sowieso schon besser als wir jetzt.
So ist es. Warten wir es einfach mal ab. Heute Abend wissen wir es alle.
So, und mit Spannung erwarten wir dann morgen auch die Pressekonferenz mit Niko Kovac. Ja. Wird schwer sein, sich auf gewisse Fragen zu beschränken, Olli, auch für uns. Ne? Also ich glaube, die Liste wäre lang.
Ja.
Auch an Sebastian Kehl und Lars Ricken natürlich, aber auch für euch. Lohnt sich bestimmt, da mal reinzugucken. Morgen 16 Uhr geht's los und dann bereitet sich der BVB ja schon auf den Angstgegner gegen Stuttgart vor.
So ist es.
So, Olli, dann schaffst du es noch in die Sonne?
Ja, auf jeden Fall, jeden Fall.
Sehr gut, sehr gut. Das werde ich jetzt auch machen, mir einen Kaffee machen und dann wieder mal ein bisschen rumtelefonieren. Aber zumindest jetzt mal wieder in die Sonne. Ich glaube, das tut
es. Ja, genau, ein bisschen Wintersonne und dann geht es uns, ich will nicht sagen besser, weil uns ging es ja nicht richtig schlecht, aber ein bisschen noch durchschnaufen, ein bisschen entspannen. Das tut schon ganz gut, denn wie gesagt, große Pressekonferenz am Dienstag, dann Samstag ein ganz, ganz wichtiges Spiel gegen den VfB Stuttgart. Gott sei Dank nicht in Stuttgart, da wird es ja wahrscheinlich noch schwerer werden. Und in der nächsten Woche geht es dann ja wirklich ein bisschen in die Sonne für uns, hoffe ich zumindest mal. Yes.
Denn dann bist du dabei?
Ja, ich bin vor Ort und ich freue mich auch richtig drauf, denn ich bin sehr, sehr gerne in Lissabon, bin da schon einige Male gewesen, nicht nur in Bezug auf Fußball, ich war schon bei Benfica im Dalus oder im Alvalade von Sporting, aber ich liebe einfach diese Stadt, ist großartig und ich hoffe auch, dass man vielleicht so einen kleinen Vorgeschmack, auch was die Temperaturen angeht, auf den Frühling bekommen kann, Manni.
Oh ja. Das wäre schön, das wäre schön. Ja, dann nehmen wir nächste Woche vielleicht zusammen sogar vor Ort auf in Lissabon.
Oh, gerne. Mal wieder gerne, schön.
Ja. Lasst euch überraschen da draußen. Dann würde ich sagen, schöne Woche.
Ja.
Wir bringen noch die guten 5,5 Stunden bis Deadline-Day-Ende zu Ende. Und dann hören wir uns nächste Woche wieder.
So machen wir das. Bis dann. Ciao.
Tschüss.